ARD. SWR Kultur. Forum.
Dopingspiele von Las Vegas, wie die Enhanced Games den Sport verändern. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Las Vegas. Sin City, Stadt der Sünden, bekannt für Glücksspiel, Rausch, Kontrollverlust und bald vielleicht auch für organisiertes Doping. Dann nämlich, wenn klappt, was Tech-Milliardäre wie Peter Thiel im kommenden Jahr planen. Ein Sportevent der besonderen Art. Athleten, die schwimmen, rennen, Gewichte heben und dabei Substanzen im Blut haben, die bei anderen Wettkämpfen verboten sind. Ob Anabolika, Testosteron oder Wachstumshormone. Was die Leistung steigert, ist bei den sogenannten Enhanced Games nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Und es winken hohe Prämien. $1 Million kriegt, wer mit seinem künstlich optimierten Körper einen Weltrekord aufstellt. Sportverbände und Ärzte laufen Sturm. Von einer Freakshow ist die Rede, einem bizarren Menschenversuch. Die Veranstalter sprechen von einer neuen Ära im Leistungssport. Ein Tabubruch sind die Enhanced Games allemal. Und über den und seine Folgen wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Meine Gäste, die Sportphilosophin Dr. Claudia Pawlenka von der Universität Düsseldorf, der Sportökonom Professor Dr. Frank Daumann von der Universität Jena und der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt. Herr Seppelt, Sie beschäftigen sich als Journalist seit Jahrzehnten mit dem Thema Doping, haben unter anderem das staatlich organisierte Doping in Russland aufgedeckt. Mich würde interessieren, als Kenner der Materie, wie blicken Sie auf eine Veranstaltung wie die Enhanced Games? Mit Abscheu, mit Neugier?
Eher mit Abscheu als mit Neugier. Sie haben recht, ich beschäftige mich lange mit der Thematik. Mir sind die Wirkungen und Nebenwirkungen von vor allem muskelaufbauenden Substanzen über Jahrzehnte wohl bekannt, was das in Körpern von Menschen auslösen kann. Und deswegen ist es in der Tat etwas Freakiges, was dort abläuft. Etwas Gefährliches, etwas, was Grenzen überschreitet. Und jeder, der sich ein bisschen intensiver mit der Thematik der künstlichen Manipulation im Hochleistungssport beschäftigt, wird sich am Ende aus meiner Sicht die Frage stellen müssen, was das Ganze soll, außer dass man hier wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft sehr heutzutage offensichtlich in Mode versucht, Grenzen zu überschreiten, um zu gucken, was sind die Grenzen des Machbaren und des Sagbaren. Das hat nichts damit zu tun, dass das System Sport in seiner Gänze natürlich zum Dopingbetrug, zur Korruption einlädt. Und die Menschen, die Dopingmittel nehmen im Sport, ganz häufig nicht nur Täter, sondern Opfer sind. Das ist eine Systemfrage. Aber das Kind mit dem Bade auszuschütten oder rote Ampeln abzuschaffen, wenn Menschen einfach immer bei Rot über die Ampel fahren, um da mal eine Analogie herzustellen, das ist für mich der falsche Weg.
Herr Daumann, das alles klingt ja schon ein bisschen durchgeknallt. Gedopte Athleten, die in einem Luxusressort in Las Vegas versuchen, Weltrekorde aufzustellen, finanziert unter anderem vom Präsidentensohn Donald Trump Jr. Wie ernst muss man das Ganze nehmen?
Naja, das ist halt der Versuch, eine neue Unterhaltungsdienstleistung auf den Weg zu bringen. Und ich sehe es ein bisschen weniger kritisch als Herr Seppelt. Also ich sehe das einfach als Innovation. Ja. Also hier wird bewusst ein Markt aufgemacht, um bestimmte Zuschauerkreise zu adressieren. Und das greift natürlich den Wettbewerb oder diesen ursprünglichen Markt, der durch diese Verbände massiv dominiert wird, in gewisser Weise an. Und natürlich gibt es Gefahren durch Doping, aber diese Spiele sind ja so ausgerichtet, dass also eine ärztliche Kontrolle stattfindet und so weiter. Also insofern sehe ich das Ganze eher weniger problematisch als Herr Seppelt, wenn ich das so sagen darf.
Frau Pawlenka, bei den Enhanced Games wird ja der olympische Gedanke, das höher, schneller, weiter in gewisser Weise radikalisiert und zu einem großen Experiment verdichtet. Zu welchen Leistungen ist der menschliche Körper in der Lage, wenn man die Beschränkungen, die es bisher gibt, aufhebt? Zumindest aus philosophischer Sicht ist das doch eine spannende Versuchsanordnung, oder?
Ja, ich würde schon mal in Frage stellen, inwiefern jetzt hier es darum geht, inwiefern der Mensch höher, schneller und stärker ist. Denn es ist ja eine stark technisch assistierte Leistung. Insofern ist es eigentlich ein falsch verstandenes höher, schneller, weiter. Es zeichnet diese ganze Diskussion aus, dass immer davon redet, dass es Verbesserungen gibt, dass die Besten der Besten gezeigt werden sollen. Und es fragt sich eben, was heißt denn die Besten? Also es ist so ein naiver Perfektionismus, der hier dahinter steht. Es wird gar nicht der Sinn der sportlichen Leistung und wozu es auch gut sein soll, die Leistung zu steigern, inwiefern das besser ist, hinterfragt. Also ein rein quantitatives Mehr ist nicht immer ein qualitatives Besser. Und Ohne einen Relationspunkt in der menschlichen Natur ist letztlich ein Rekord nichts anderes als eine kontingente Zahl ohne Wert.
Ja, Herr Seppel, Transhumanismus lautet ja das Stichwort einer Denkbewegung, der es darum geht, den Menschen besser zu machen, chemisch, technisch. Und aus diesem Geist sind auch die Enhanced Games entstanden, deren zentrale Frage ist, kann man einen Sprinter, einen Schwimmer, einen Gewichtheber zum Weltrekord dopen? Ist das überhaupt noch Sport, was da stattfindet?
Jedenfalls nicht der Sport, so wie ihr ihn definiert, nach allen Regeln, die ja jetzt hier auch schon anklingen in unserer Diskussion und nach allen Voraussetzungen, mit denen man normalerweise sportliche Leistungsfähigkeit oder auch den Menschen, der versucht, sich körperlich sportlich zu betätigen, definiert. Ich finde, diese Debatte gehört genau zu diesen ganzen postfaktischen Diskussionen, die wir heutzutage führen über Dinge, bei denen ich manchmal gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie man da überhaupt überreden kann. Wenn man den Sport allein als kommerzielles, als ökonomisches Gut betrachtet und nicht als Kulturgut zum Zwecke der Unterhaltung von Menschen, wenn man das so reduziert, dann würde ich sagen, okay, dann sollen die Menschen sich in ihrem eigenen Bereich, das in der Tat zugegebenermaßen passiert ja hier auch gerade, in einem privaten Bereich, dann sollen sie machen, was sie wollen. Dann kann man in seinem Garten eine Formel-1-Rennstrecke bauen und dann kann man dort 180 fahren, aber auf der Straße im Verkehr geht das halt alles nicht. Da braucht man einen Führerschein, da braucht man Bedingungen dazu. Und warum man diese ganz normalen, selbstverständlichen Dinge hier außer Acht lässt, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und vor allem, und da bin ich ganz scharf dagegen, das zu sagen, und das ist eine sehr kurzsichtige Sicht der Dinge für mich, auch aus ökonomischer Sicht. Der Sport ist eben nicht rein kommerziell. Er ist eben nicht nur in der Unterhaltungsindustrie. Das ist etwas, was man sagen kann, wenn man sich einen Teil davon anschaut. Der Sport ist ein globales Phänomen an Kulturgut in vielen Ländern der Welt. Und es stimmt eben überhaupt nicht, dass überall nach den Regeln der Unterhaltungsindustrie oder des Kommerzes in jedem Winkel der Welt Sport getrieben wird, übrigens auch nicht Hochleistungssport. Und dass sehr wohl diese Enhanced Games überhaupt nicht dazu beitragen, Fairness zu erzielen nach dem Motto, im Sport wird ja so viel geheuchelt, dann können wir es ja gleich sein lassen und mal gucken, wie weit wir gehen können. Der Mensch, der aus einem kleinen, unbedeutenden Land in Afrika beispielsweise, dem ist im Sport unbedeutend, um es zu präzisieren, gar nicht die Möglichkeiten, Mittel hat, all diese Menschen in Anspruch zu nehmen, diesen Apparat im Hintergrund, der kann gar nicht gegen einen amerikanischen Sprinter, der sich hochdopen lässt von irgendwelchen Wissenschaftlern, der kann gar nicht mithalten. Das wird alles außer Acht gelassen. Und noch dazu, und das finde ich halt auch sehr verkürzt, ist ja hier vom Sportökonomen gesagt worden, ja, da sind ja Ärzte drumherum. Ärzte sind jetzt da und im Vorfeld da. Wir reden hier von Wirkungen und Nebenwirkungen des Dopings, und das habe ich nun wirklich hinlänglich über viele Jahre journalistisch begleitet, die nicht etwa sich auf ein Event begrenzen, sondern die in 15, 20 oder 30 Jahren schlimmste körperliche Auswirkungen auf den Menschen haben können. Es gibt das Recht auf Selbstschädigung für jeden einzelnen Menschen, und das ist ihm anheimgestellt, wenn er rauchen, wenn er saufen möchte, sich zu Tode trinken möchte. Das muss man ihm aus meiner Sicht gestatten, es gibt das Recht auf Selbstschädigung, aber in einem organisierten sportlichen Wettbewerb, das gut zu heißen, im Wettkampf miteinander, unter Missachtung sämtlicher Komponenten, die dir auch noch eine Rolle spielen, passt genau in das Bild von Leuten wie Thiel, Trump Jr. und anderen. Und es ist eben nicht nur ein ökonomisches Feld, auf dem wir uns bewegen, sondern eines, das viel, viel mehr Facetten hat.
Herr Daumann, vielleicht wollen wir mal ganz kurz verstehen, was da eigentlich nächstes Jahr im Mai in Las Vegas stattfinden soll. Geplant sind Wettbewerbe in drei Sportarten: Schwimmen, Laufen, Gewichtheben. Warum ausgerechnet diese drei?
Wahrscheinlich sind das die Sportarten, die die meisten Zuschauer anziehen. Also das vermute ich mal. Aber darf ich vielleicht noch auf Herrn Seppelt ein bisschen was antworten? Also Herr Seppelt hat natürlich recht. Ja, es will auch nicht den gesamten Sport hier unter dem Thema Unterhaltungsdienstleistung betrachten. Aber man muss ja das immer so sehen. Der Verbandssport kennt ja diese Regelhaftigkeit, also dass Doping verboten ist und dass also hier bestimmte Leistungen nach dem Fairnessprinzip beurteilt werden sollen. Das hat alles seine Berechtigung, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber was spricht dagegen, eine Veranstaltung zuzulassen, bei der jeder, das sind ja selbstbestimmte Athleten, also es sind ja keine Kinder, entscheiden kann, wie er diese Instrumente einsetzt. Und dann entsteht halt hier eine Unterhaltungsdienstleistung. Also das könnte ja auch irgendwas ganz anderes sein. Es ist halt jetzt zufällig im Bereich, ich nenne es mal, der sportlichen Aktivität. Also insofern sehe ich da jetzt keinen, also so einen Gegensatz zu dem, was Herr Seppelt sagt jetzt in dem Bereich, dass also bestimmte Werte beeinträchtigt werden. Was die Gesundheitsschäden angeht, ganz klar, gebe ich ihm auch vollkommen recht. Es ist natürlich so, dass bestimmte Dopingmittel unheimliche Schädigungen nach sich ziehen. Es wird hier in Las Vegas, so wie ich die Veranstaltung verstanden habe, natürlich niemand verpflichtet, diese Dopingmittel einzusetzen. Es ist natürlich wahrscheinlich sinnvoll, um dort bestehen zu können, die einzusetzen. Aber dann muss ich sagen, das sind mündige Bürger. Die müssen doch über sich entscheiden können, was sie mit ihrem Körper machen. Also das fände ich dann zu stark regulierend eingegriffen, weil in anderen Bereichen lassen wir eine völlig liberale Handhabung des eigenen Körpers zu. Ja. Also wenn jemand sich jeden Tag irgendwie 10 Portionen Schokolade verabreicht, dann ist das in Ordnung. Aber hier sind wir etwas kritischer. Also das sehe ich ein bisschen inkonsistent.
Aber warum? Weil wir nicht 10 Leute haben, die nebeneinander in einem Schokoladenwettbewerb antreten, wer am meisten Schokolade isst, sondern weil dieser Mensch Schokolade essen möchte, wie der andere rauchen möchte, der andere trinken möchte. Das ist das Recht, das, wie ich finde, ganz hohe Rechtsgut der Erlaubnis der Selbstschädigung des Individuums. Ich stimme Ihnen in dem Punkt völlig zu. Nur eine Sache muss ich korrigieren. Sie glauben doch nicht, dass Gewichtheben eine Veranstaltung ist, die Zuschauer anzieht. Diese Sportart gibt es deshalb dort, weil dort der Einsatz von Wachstumshormonen und Anabolika und ähnlichen Substanzen richtig viel Nutzen bringt. Deswegen findet dort Gewichtheben statt. Ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit, die man hier nicht unter den Teppich kehren soll. Will ich einfach nochmal am Rande anfügen.
Herr Seppel, wir wollen alle Weltrekorde brechen. Das sagt Aaron D'Souza, Gründer der Enhanced Games, und meint damit vor allem den 100-Meter-Weltrekord von Usain Bolt. Was meinen Sie denn? Werden in Las Vegas da reihenweise die Rekorde purzeln?
Es gibt keine Rekorde, die dort purzeln, weil diese Rekorde gar nicht anerkannt werden. Und ein Rekord, der unter Zuhilfenahme und zwar mit der proaktiven Zuhilfenahme von anabolen Substanzen beispielsweise erzielt wird, ist nach den Regeln des Weltsports kein Weltrekord. Ich versuche mal eine Analogie herzustellen zur Formel 1. Bei der Formel 1 geht es ja nicht nur darum, wie gut ein Fahrer ist, sondern es geht eben genau darum, wie gut ist das Fahrzeug, in dem er sich bewegt. Und jeder weiß, dass der Anteil eines Motors oder der Aerodynamik oder anderer Dinge, die beim Autorennen oder bei der Formel 1 eine Rolle spielen, von enorm hoher Bedeutung ist. Was wir hier erleben, ist quasi die Formel 1-Werdung des Menschen, das Tunen mit äußeren Faktoren des menschlichen Körpers. Und wenn dann einer schneller als 9,58 Sekunden läuft, dann ist das ein Weltrekord, der zustande kommt, aufgrund der natürlich individuellen Fähigkeiten dieses Athleten, aber genauso eben der von ihm nicht beeinflussten Zuhilfenahme von Anabolika oder anderen Substanzen von außen.
Das würde ich genauso sehen, ja. Also man kann diese, sagen wir mal, die Ergebnisse dieser Enhanced Games natürlich nicht vergleichen mit anderen sportlichen Ergebnissen, logischerweise. Aber ich finde, das ist halt ein separater Markt. Das hat also mit dem klassischen Sport, wie ihn Herr Seppelt und ich auch verstehe, nichts zu tun. Das ist eine Unterhaltungsveranstaltung. Und vielleicht zu dem, warum diese Sportarten dabei sind, ich habe halt vorhin gesagt, vermute, also ich weiß es jetzt nicht genau. Ja. Also ich würde halt jetzt als Ökonom, würde ich halt vor allem attraktive Sportarten wählen, weil das Ganze muss ich ja irgendwie finanziell rechnen. Also ich weiß es jetzt nicht genau, warum diese Sportarten da sind. Spricht natürlich viel dafür, wie Herr Seppelt sagt, dass ich mit anabolen Steroiden im Gewichtheben viel Leistung erzielen kann. Und man muss natürlich auch die Folgewirkung sagen. Also wenn langanhaltende Dopingmittel da verwendet werden in dieser Veranstaltung, dann disqualifiziert es natürlich die Sportler, die dort teilnehmen, für den anderen Bereich des Sports, also für diesen klassischen Sport, weil ja die dann quasi unter Dopingkonsum stehen und also hier Vorteile haben, die in diesem Bereich nicht gewünscht sind.
Das haben ja Fred Bende schon angekündigt, Athleten damit eine Sperre zu belegen. Frau Pawlenka, jetzt könnte man ja meinen, alles, was in Sachen Doping geht, ist bei den Enhanced Games erlaubt. Das ist aber nicht so. Es gibt auch da Spielregeln. Die Substanzen und Medikamente, die die Sportler nehmen, müssen zumindest eine Zulassung in den USA haben. Macht das die Sache besser?
Ja, ich glaube, Herr Seppelt, das ist ja vorher schon angesprochen. Und ja, es ist eben die Frage, inwiefern das alles auch kontrollierbar ist. Also inwiefern eben nicht doch eben hier Medikamente speziell dann auch erzeugt werden. Also bisher ist es ja so, dass die Dopingmittel Medikamente sind, die eben für kranke Menschen hergestellt werden, die dann hier missbräuchlich im Sport angewendet werden. Und es ist halt die Frage, ob dann auch gezielt Dopingmittel für diesen Zweck hergestellt werden und wie will man auch kontrollieren, was dort dann letztlich zum Einsatz kommt. Da verschiebt sich ja wieder die Frage dann auch dieser Dopingkontrolle und inwiefern das dann nicht dann doch eben ausartet in ein gigantisches Experiment, wo die Sportler letztlich dann doch die Versuchskaninchen sind. Also ich sehe da schon eine Problematik
drin. Ja, genau, Herr Seppel, das ist ja auch etwas, was der Doping-Experte Fritz Sörgel sagt. Zitat, man wird skrupellos und hinter vorgehaltener Hand auch Substanzen einsetzen, die noch nicht richtig getestet sind. Das heißt, konsequent zu Ende gedacht, eigentlich müssten auch die Veranstalter der Enhanced Games wieder Doping-Tests machen, um zu kontrollieren, ob die Sportler sich dann auch wirklich an die neuen Regeln halten.
Deswegen wollte ich ja was zu den Dopingkontrollen kurz mal sagen. Das gehört vielleicht auch einfach mal als Vorinformation dazu, bevor man sich damit noch mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Wenn es keine Dopingtests gibt oder kaum Dopingtests gibt in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, dann wird man auch nichts finden. Das ist das Erste. Wenn Dopingtests aber beispielsweise neu erfundene Substanzen gar nicht detektieren können, würde auch ein Dopingtest keinen Sinn machen. Das heißt, man würde ja ohnehin nichts finden. Das heißt, dem Missbrauch sind Tür und Tor geöffnet. Und in der Vergangenheit des Dopings war ja auch im organisierten Sport unter dem Monopol des IOC immer nur das aufzufinden in Dopingkontrollen, sei es früher, als es die Welt-Anti-Doping-Agentur noch nicht gab oder auch danach, all das, was in Laboren nachweisbar ist oder wo die Halbwertszeiten so lang sind, dass man die Substanzen überhaupt noch finden kann. Das ist das eine. Aber ein Wort noch zum Sportökonomen, das ist mir auch wichtig, Herr Daumann. Bedenken Sie bitte Folgendes dabei. Ich würde Ihnen ja recht geben und sagen, ja, wenn einer in einem separaten Bereich für sich entscheidet, meinetwegen auch im Kollektiv, wir machen das jetzt mal so, dann erklären Sie mir bitte mal, warum die Protagonisten, also die Funktionäre dieser Enhanced Games, dann damit drohen oder es umsetzen wollen, den organisierten Sport zu verklagen, also mit Millionenklagen zu drohen, weil sie damit das Monopol des organisierten Sports brechen wollen. Wenn sie sagen würden, wir machen unser Ding und lasst doch die anderen machen, würde ich ja sagen, na prima. Stattdessen versuchen sie auch noch den Weltsport, den ich nun seit Jahrzehnten im Auge habe, wo ich ganz, ganz viel kritisiere und die Heuchelei und das Machtstreben und das Monopoldenken bestimmter Leute, das ist aber steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn dann die Verantwortlichen der Enhanced Games auch noch anfangen, diese Menschen mit Klagen zu überhäufen, so nach Trump-Manier, wie man das halt kennt in den USA, dann scheint ja das wohl doch nicht so zu sein, dass die was Separates machen wollen und die anderen eigentlich gar nicht da irgendwie mit beschäftigen wollen. Nein, sie wollen sie unter Druck setzen. Also das ist ja knallharter kapitalistischer Wettbewerb, der hier abläuft.
Ich vermute, das ist jetzt meine Vermutung, um diese Spiele interessant zu machen, diese Enhanced Games, brauchen die natürlich irgendwelche Athleten. So, wenn jetzt natürlich die Verbände hergehen und sperren diese Athleten sofort, dann bricht natürlich dieses Unterfangen sofort in sich zusammen. Ja, weil dann finden sie wahrscheinlich nur Athleten, die halt am Ende ihrer Karriere sind oder halt nichts mehr zu verlieren haben. Ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt Leistungssportler wäre, würde ich dann natürlich nicht teilnehmen. Logischerweise, mir wäre das einfach viel zu gefährlich und ich hätte auch Angst, dass meine sportliche Karriere dadurch berührt wird. So, das ist der eine Punkt. Und insofern versuchen diese Veranstalter sich halt einen Weg da zu bahnen, um an diese, ökonomisch gesehen, an diese Produktionsfaktoren ranzukommen. Und vielleicht darf ich noch ein Wort dazu verlieren mit diesen Dopingmitteln. Also man muss Folgendes sehen aus ökonomischer Sicht. Um ein neues Präparat auf den Markt zu bringen, kostet es ungefähr 800 Millionen, 700 Millionen Dollar. Und der Markt für Dopingmittel, den dürfen Sie sich nicht so riesig, also in dem Hochleistungssport, nicht so riesig vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Pharmahersteller bewusst auf Dopingmittel forschen werden. Da ist der Markt einfach zu klein. In der Regel passiert Folgendes, die bringen, also wie EPO bringen sie also ein neues Präparat raus und dann wird es halt eingesetzt für Dopingzwecke. Das ist also so ein so ein Side-Effekt, der logischerweise halt auftreten kann. Ja? Aber dass dadurch, also zumindest in dem pharmazeutischen Bereich, die Forschung umgelenkt wird und sowas herzustellen, das halte ich für ökonomisch nicht sinnvoll. Ja, das sehen Sie ja schon, wie schwer es ist, zum Beispiel Präparate für kleinere Gruppen, also die sogenannten Orphan Drugs, auf dem Markt oder überhaupt zu entwickeln, weil es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Patienten, die also diese Orphan Drugs einnehmen würden, und da gibt es also eine staatliche Förderung. Das heißt aber nur bei den pharmazeutischen Mitteln. Ja, es gibt natürlich andere Mittel, die zu Dopingzwecken eingesetzt werden können, wo die Entwicklungskosten deutlich geringer sind. Da kann ich es natürlich nicht ausschließen.
Es tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss. Da haben Sie offensichtlich ein Informationsdefizit. Sie haben mit dem, was Sie gerade sagen, komplett recht. Das Problem ist halt nur, dass Sie einen anderen Faktor offensichtlich komplett rauslassen. Insofern, ich bei jeder öffentlichen Veranstaltung, bei jeder Podiumsdiskussion, bei jedem Vortrag erzähle ich genau das, was Sie gerade sagen. Dann kommt aber noch was anderes hinzu. Und das ist der Unterschied. Es gibt natürlich Pharmahersteller, wenig in der Welt, die so blöd wären und eigens für den Hochleistungssport Dopingmittel herstellen. Bin ich völlig bei Ihnen. Aber die leichte, geringfügige Veränderung in der molekularen Struktur bestimmter Substanzen, die führt dazu, kannst du manchmal in einer Garage machen, ja, die führt dazu, dass diese Dinger den gleichen Effekt haben, aber nicht nachweisbar sind. Das passiert. Es gibt ein Mittel, das heißt ICAR beispielsweise. Da haben wir im letzten Jahr rausbekommen, anhand einer Recherche im Zusammenhang mit dem Radsport, oder das war sogar dieses Jahr, dass es da ein Mittel gibt, das heißt halt ICAR, das trägt dazu bei, hat etwas zu tun mit ich sag's mal ganz grob, mit dem Zellaufbau im Körper und mit der Stimulation am Ende auch des Muskelaufbaus. Da gibt es eine Substanz, die trägt diesen Namen, und dann gibt es inzwischen über 500, die alle nicht nachweisbar sind und fast den gleichen Effekt haben. Der Forscher, der uns das berichtet hat in die Kamera, der hat gesagt, und es werden praktisch jeden Tag mehr, weil es einen Markt dafür gibt. Natürlich auch im klinischen Bereich übrigens, das will ich gar nicht abstreiten, aber auch im Sport. Das heißt, das, was Sie sagen, stimmt zwar, wenn es um die Kreation von Wundermitteln geht, da bin ich bei Ihnen, wenn es aber um die simple Vorgehensweise, um auch Ihren ökonomischen Hintergrund dabei mit einzubeziehen, darum geht, mit wenig Geld viel Erfolg zu erreichen, dann verändere ich einfach die Struktur bestimmter Substanzen, die dann beim Dopingtest, den es ja ohnehin bei den Enhanced Games gar nicht gibt, die dann eben nicht auffallen würden. Insofern ist auch dieses Argument leider Gottes am Ende nur bedingt stichhaltig.
Frau Pawlenka, wir hatten schon kurz über die Athletinnen und Athleten gesprochen, darüber, dass jeder Mensch das Recht hat, seinen Körper Risiken auszusetzen. Stand jetzt haben 10 Sportlerinnen und Sportler angekündigt, an den Enhanced Games teilzunehmen. 9 Männer, eine Frau, die meisten sind Schwimmer, darunter Leute, die Weltmeisterschaften gewonnen haben, Medaillen bei Olympia. Finden Sie das Verhalten dieser Athleten verwerflich?
Also in Bezug auf eben Athleten, die sich diesen Kontrollen unterwerfen, also und an regulären Spielen teilnehmen, ist es schon, also nicht verwerflich, aber im Grunde nicht loyal. Und es wird ja auch von Athletenseiten sehr stark kritisiert, diese Teilnahme dieser Athleten. Und
das wird als Verrat bezeichnet.
Es wird als Verrat bezeichnet, richtig, ja. Das ist natürlich schon eine starke Verurteilung von den Seiten der Athleten. Ich würde aber das mal generell mehr so aus gesellschaftskritischer Sicht sehen wollen, auch dass diese Enhanced Games, was bisher jetzt mir noch hier, finde ich, noch nicht so zur Sprache kam, ja doch auch so ein Schritt ist in Richtung einer Enhancement Society, dass es auch etwas macht mit den Menschen und ihren Vorstellungen über die Verfügungsrechte des eigenen Körpers. Es ist ja generell im Zeitalter der Biotechnologie so, dass zunehmend der Körper im Grunde kommodifiziert wird. Also der Körper wird zur Ware. Und aus ethischer Sicht, denke ich, ist es schon eine problematische Entwicklung, die im Grunde auch eine Zäsur ist zur rechtsphilosophischen Geschichte mit Kant und Hegel, wo eben der menschliche Körper eben keine Dingähnlichkeit hat und als Rechtsobjekt einen Sonderstatus hat. Und ich denke, es wird viel zu wenig, was ich vorher schon gesagt habe, darüber nachgedacht. Wir reden jetzt hier nur über Gesundheit, was ja natürlich wichtig ist. Aber warum hat man denn ausgerechnet im Sport ein Dopingverbot? Wieso haben wir nicht an der Uni ein Dopingverbot? Das hat ja was auch damit zu tun, eben warum der Sport ein Kulturgut ist. Also warum geht es? Was ist der Sinn sozusagen des Sports? Ja, der eben dann doch irgendwie in einer Natürlichkeitsidee liegt. Und das ist ja auch im Welt-Anti-Doping-Code sozusagen, also der Grundgedanke, da steht eben auch, dass der ursprünglich verbundene Wert des Sports eben darin liegt, im Streben nach Spitzenleistungen durch die gezielte Perfektionierung der natürlichen Begabungen des Menschen. Und Doping pervertiert im Grunde das, worum es eigentlich im Sport geht. Also warum gucken wir sportliche Leistungen, worum geht es im Sport? Also diese Frage wird hier viel zu wenig gestellt. Und dieser naive Perfektionismus, dass also wenn ich eine kleine Kugel, wenn ich mit einer 2-Kilo-Kugel stoße, statt mit einer 4-Kilo-Kugel, da stoße ich natürlich weiter, aber habe ich damit meine Leistungen dann gesteigert oder habe ich die verbessert? Kann ich da stolz darauf sein? Und letztlich ist Doping ja nichts anderes und damit vergleichbar. Und diese Frage wird mir viel zu wenig gestellt. Und also auch, also wenn man diesen Aaron D'Souza hört, der diese Enhanced Games anpreist und hier dauernd von den Besten der Besten oder was der Mensch leisten kann, darum geht es eben dann nicht mehr. Es geht dann darum, was der Mensch und die Pharmaindustrie leisten können. Hm. Das ist eine andere Fragestellung.
Ja. Herr Daumann, unter den Teilnehmern der Enhanced Games ist auch ein deutscher Schwimmer, der ehemalige Europameister Marius Kusch. Und der hat als Begründung für seine Teilnahme vor allem ökonomische Motive genannt. Zitat: Die Wahrheit ist, dass mir der Sport nie die finanzielle Stabilität gegeben hat, um mir eine Zukunft aufzubauen. Mit anderen Worten, der will jetzt endlich richtig abkassieren. Kann man ihm das verdenken?
Das werden viele Menschen in unserer Gesellschaft machen wollen. Und im Prinzip spricht er aus, was Tatsache ist. Ja, es gibt also verschiedene Sportarten, die halt wenig Zuschauerinteresse finden und deswegen also kaum die Professionalisierung durchlaufen. Und insofern ist es für ihn natürlich schon eine Möglichkeit, hier Geld zu verdienen, weil die Preisgelder, die da ausgelobt sind, doch relativ hoch sind. Aber darf ich noch was zu Herrn Seppelt sagen? Herr Seppelt, wir sollten uns vielleicht mal zusammentun und zusammen ein Buch schreiben. Das wäre bestimmt sehr gut. Doch?
Gerne.
Also, doch,
bin ich super spannend.
Ja, fände ich auch sehr gut. Also wir sind ja auch eigentlich...
Kommen Sie auf mich zu.
Mache ich sehr gerne, ja.
Aber das, Entschuldigung, ganz kurz, Herr Seppelt, die Frage, die mich jetzt interessieren würde, wäre tatsächlich, was läuft denn schief in einem Sportsystem, das Athleten in die Hände wie den Veranstaltern der Enhanced Games treibt? Gerade wenn man sich die Aussagen von Marius Kusch anhört.
Ehrlich gesagt, ist das die nackte Realität des Spitzensports, der sich den Mechanismen bestimmter einzelner Sportarten wie Fußball oder anderer Ballsportarten zwar da in geringerem Ausmaße, aber dennoch beträchtlich, was die Summen betrifft, entzieht. Das ist ganz einfach. Wenn ich ein Gewichtheber bin, ein Tischtennisspieler, wenn ich ein Badmintonspieler bin, auch ein Schwimmer beispielsweise, das sind Sportarten, die nicht permanent im Fokus, im Rampenlicht stehen. Mit denen kann ein Sponsor wenig Geld verdienen, weil die Präsenz halt nicht so groß ist. Mit denen kann ein Manager nicht so viel Geld verdienen, weil es nicht so viele Verträge gibt, die man abschließen kann für einen einzelnen Athleten. Und wenn der nicht gerade Olympiasieger wird, sondern einfach nur, ich sag's mal so, bei deutschen Meisterschaften unter die ersten 8 kommt, dann hat der unglaublich viel investiert an Zeit, dieser Sportler, aber das Ergebnis ist am Ende eben nicht das, dass er das quasi versilbern kann. Ich habe das immer früher mit Jan Ullrich verglichen, der sich irgendwann mal entscheiden musste, oder auch andere Radsportler, die stehen an einer Weggabelung und die wissen, fahre jetzt nach links und dope nicht, dann bin ich mir selbst gegenüber ehrlich, ich betrüge nicht, jedenfalls nach der Definition des Sports, aber dafür werde ich halt auch nicht die Tour de France gewinnen, dafür werde ich nicht viel Preisgelder, viel Sponsorengelder, weniger Fernsehauftritte haben, aber ich bin mit mir selbst im Reinen. Wenn ich nach rechts fahre und dann sage, Betrug heißt für mich, ich mach's nur, heißt für mich nur dann, wenn die anderen quasi auch nicht dopen, wenn aber alle dopen, ist es am Ende kein Betrug, hat ja Ulrich am Ende auch so gesagt, dann mache ich halt mit. Was heißt das in der Konsequenz? Ich gewinne zugespitzt gesagt die Tour de France, bekomme viel Geld, werde Olympiasieger, kann mir ein Häuschen kaufen, kann meine Familie ernähren. Das wird insbesondere in Ländern, in denen man nicht so viel an sozialem Status schon mitbringt oder über Sport halt am Ende den Lebensunterhalt für sich und die Familie absichern kann, noch besonders wichtig. Also kann ich gut nachvollziehen, dass die Menschen oder die jungen Athleten oder auch älteren Athleten dann am Ende sagen, klar, dieses System gibt mir nicht die Möglichkeit, das zu tun, also mache ich da jetzt mal mit, um am Ende noch mein zeitliches Investment über Jahre oder Jahrzehnte irgendwie zu kompensieren. Mhm. Menschlich kann ich das komplett verstehen. Aber da bin ich dann aber auch näher an Frau Pawlenka. Die wichtige Frage, die wir hier stellen sollten, ist doch nicht nur immer der ökonomische Anreiz, der dahinter steckt oder die Optimierung des Individuums, sondern die Frage, in welchem ethisch-gesellschaftlichen, kulturellen Rahmen bewegen wir uns im Sport? Und ich betone im Sport, weil Sport heißt, dass ja nicht nur eine Person im Fitnessstudio an den Handeln hängt, sondern man in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis steht, in einem Wettbewerb nämlich. Und da muss man sich noch einmal wie im Straßenverkehr Regeln unterwerfen. Ohne diese Regeln funktioniert das Miteinander schlicht nicht.
Und trotzdem, Herr Seppelt, gegen diese Regeln wird auch bereits jetzt systematisch verstoßen. Doping im Sport, das findet normalerweise im Verborgenen statt. Sind die Enhanced Games, Herr Daumann, mit ihrem offenen Doping, also im Vergleich zu den Olympischen Spielen oder zu den Weltmeisterschaften in der Leichtathletik, nicht irgendwie der ehrlichere Wettbewerb?
Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also hier wird halt einfach mit offenen Karten gespielt. Das ist das eine. Aber das andere, man darf natürlich eins nicht vergessen, natürlich wird es immer Übertretungen dieses Dopingverbots in dem klassischen Sport geben. Ja, aber heißt jetzt nicht unbedingt, dass man hergehen müsste und müsste das aufheben, weil es gibt auch, sagen wir, Morde und so. Und niemand würde auf die Idee kommen, die Strafbarkeit eines Mords aufzuheben. Also das wäre jetzt für mich ein schwaches Argument. Und insofern gebe ich natürlich Herrn Seppelt vollkommen recht. Aber tatsächlich ist es schon so, die deklarieren halt, hier Zuschauer, du weißt, hier bekommst du Athleten, die gedopt sind. Schau dir das an oder eben nicht. Das ist einfach dieses Format, das hier geboten wird. Und im klassischen Sport haben sie natürlich die Anreize, wie Herr Seppel das sehr schön gesagt hat, die Anreize aufgrund der Rahmenbedingungen, die halt die Leute dann manchmal verleiten, entsprechend Dopingmittel einzusetzen. Ist natürlich immer eine Frage, ja. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, das Beispiel mit Jan Ullrich ist ja sehr gut, nichts zu bekommen und sich vorher angestrengt zu haben und auf der anderen Seite durch den Einsatz der Dopingmittel was zu bekommen, dann ist natürlich der Anreiz sehr groß, Dopingmittel einzusetzen, logischerweise. Und da gibt es einen guten Satz von Bert Brecht, der mal gesagt hat, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Und das ist genau dieser Punkt, also wo vielleicht auch dann aufgezeigt wird, wann man seine moralischen Werte aufgrund der gebotenen Summe nicht mehr bereit ist einzuhalten.
Ja, Frau Pawlenka, das ist die Frage. Also wenn wir dieses Ideal vom Sport aufstellen und sagen, das ist etwas, wo Menschen etwas aus eigener Kraft erreichen sollen, dann ist die Frage, gilt das noch und geht das an der Realität vieler Spitzensportler einfach vorbei?
Das kann wahrscheinlich Herr Seppelt besser beantworten, aber ich denke, diese Zuspitzung, also jetzt auch, was Seppelt vorher in der Sendung gesagt hat jetzt, dass mit dieser Ampel, dass ich entweder nach links oder rechts abbiege, das heißt, entweder entscheide ich mich für den Erfolg oder ich entscheide mich für Doping. Ob das so zugespitzt dann tatsächlich im Sport generell der Fall ist, es mag in bestimmten Sportarten wie im Radsport eventuell vielleicht tatsächlich so sein und das ist dann eine echte Aporie und ist ein wirkliches Problem dann auch für diese Sportler, wenn jetzt jemand wie Jan Ullrich im Sinne eines guten Lebens einfach Radsport betreiben möchte und er macht es ja auch heute noch, also dann ist es ja wie wenn man irgendwie einem Biber irgendwo verbietet irgendwie oder verunmöglicht irgendwie sein irgendwie einen Biberbau zu bauen oder das ist ja dann doch, also wenn man so ein Talent hat, ein starker Drang und wenn das dann tatsächlich dann so ist, dass man defensiv dopen muss, das heißt eben weil andere auch dopen, muss ich dopen, um Erfolg zu haben, ist es natürlich wirklich ja, also eine schreckliche Situation, muss man sagen, also im Sport. Aber die Frage ist, inwiefern das flächendeckend in allen Sportarten so ist. Und da würde ich doch sagen, also habe zumindest ich, also ich kann es ja nicht beurteilen, ich mache keine empirische Forschung, aber wenn man so Sport guckt und auch so Sportlerinnen wie Malaike Mohambo, dann hat man doch das Gefühl irgendwo, dass diese Sportler doch für diese Werte und Ideale stehen. Und es ist ja jetzt auch dann diese starke Reaktion von Seiten der Aktiven. Das zeigt doch auch, dass viele Sportler auch dahinter stehen und sagen, ja, wir wissen, wir verdienen hier nicht so viel Geld oder die das mit dem Idealismus auch heute noch betreiben. Und Ich finde diese Haltung auch so, also was Marius Kusch sagt, der Staat oder der Sport, der gibt mir nicht diese Stabilität. Wo habe ich die denn um Gottes Willen auch, diese Stabilität? Also in der Wissenschaft habe ich die auch nicht. Also da weiß ich auch nicht sozusagen, ob die vielen Stunden, die ich da gearbeitet habe, sozusagen dann alles irgendwie in bare Münze umgesetzt werden kann. Und also ich würde das nicht so zugespitzt sehen wollen, sozusagen, dass das würde ja dann bedeuten, dass man Erfolg nur mit Doping hat. Und aber da kann Herr Seppelt sicher mehr dazu sagen auch.
Ja, ich würde es gleich ein bisschen differenzierter für Sie und für die Hörer dann nochmal auf den Punkt bringen. Natürlich spreche ich von den Sportarten, in denen Doping Sinn macht. Interessanterweise genau die drei Sportarten, um die es bei den Enhanced Games geht, nämlich eben aus der Leichtathletik, aus dem Schwimmsport und eben aus dem Gewichtheben-Disziplinen. Da sieht man ja, dass genau diese Sportarten mit Substanzmissbrauchgefahr ausgewählt worden sind, bei denen das Sinn macht. Natürlich ist bei einem Tischtennisspieler diese Frage nicht so zu stellen, weil wir gerade von Ehrlichkeit sprachen und der Moderator ja gesagt hat, machen wir uns damit nicht ehrlicher, weil der Sport sowieso so ein riesengroßes Dopingproblem hat. Auch da muss man versachlichen. Wir haben, und ich glaube nicht im Traum daran, dass das die Realität ist, wir haben bei Dopingtests in der Regel ungefähr 1% von am Ende offiziellen Dopingverstößen. 1% heißt also sehr wenig. Natürlich ist die Grauzone viel größer. Wir reden vielleicht von 10, 20, 30 bis hin zu 50%. Gab es auch schon Untersuchungen bei anonymen Befragungen von Spitzensportlern. Aber 50% heißt im Umkehrschluss auch, es gibt 50%, wenn man diesen Untersuchungen Glauben schenken darf, in denen offensichtlich oder bei denen offensichtlich nicht der Dopinggedanke die primäre Rolle spielt oder einfach nicht gedopt wird. Also wir können auch nicht sagen, alle dopen. Diese Geschichte ist mir auch ein bisschen zu einfach, zu simplifizierend. Und deswegen ist es eben nicht ehrlicher, sondern ist es eben noch unehrlicher und auch noch unfairer, weil, das hatte ich ja schon am Anfang mal gesagt, nicht alle Athleten, die beispielsweise bei Enhanced Games antreten würden, wenn man denn das Feld verbreitern würde, die unter denselben Startbedingungen dort antreten, weil die Voraussetzungen, unter denen sie ihren Sport begonnen haben, ihn jahrelang betrieben haben, in vielen Ländern höchst unterschiedlich sind. Auch das muss man sehen. Und insofern würde ich mal sagen, ehrlicher ist das nicht. Es ist genau das, was wir in allen gesellschaftlichen Bereichen erleben. Wir behaupten, die Freiheit des Einzelnen ist so wichtig, so elementar, dass andere Parameter gesellschaftlichen Zusammenlebens dann in die zweite Reihe treten müssen. Wir erleben das im gesellschaftlichen Bereich der Politik, der anderer Fragen. Wir erleben das bei Social Media, wir erleben es bei der bewussten ständigen Grenzüberschreitung und Grenzübertretung des Sag- und Machbaren in der Politik, in der Weltpolitik, überall. Und das ist doch nur ein Phänomen, was wir haben, was jetzt hier im Sport eigentlich und dann interessanterweise von den Protagonisten, die wir auch sonst erleben, Thiel und Trump Jr. zum Beispiel, die das hehre Wort der Freiheit des Einzelnen predigen und dabei aus meiner Sicht außen vor lassen, dass wir hier alle diese 8 oder 9 Milliarden auf diesem Erdball am Ende auch gemeinsam leben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr groß an und vielleicht sehr allgemein. Aber am Ende geht es genau darum, dass wir auch im Sport das Zusammenleben fördern müssen und nicht immer nur darauf gucken, dass jeder Einzelne seinen Vorteil daraus zieht.
Herr Seppelt, Sie haben recht, nicht alle Athleten dopen, aber es ist eine Unwucht im System. Und das bringt uns zu der Frage, könnten die Enhanced Games ein Modell für die Zukunft sein? Wäre es an der Zeit für eine generelle Freigabe von Doping im Spitzensport? Herr Daumann, Sie haben mal einen Beitrag geschrieben und darin formuliert, eine Liberalisierung von Doping sei eine Handlungsoption, über die man nachdenken sollte. Warum?
Ja, also der Sachverhalt ist halt, wie gerade andiskutiert worden ist, dass wir schon in vielen Bereichen, also Herr Seppelt hat beispielsweise diese Untersuchungen schon gebracht, es gab also von Kollegen gab so Randomized Response Trials, das waren also so, das ist so ein Versuch herauszufinden, um ehrliche Antworten bei Befragungen zu erzielen, und das sind irgendwie über 30% der Athleten, die da befragt worden sind, als Doping auffällig registriert worden. Naja, also eine Freigabe würde halt dazu führen, muss man ganz offen sagen, dass natürlich Doping sich noch breiter als jetzt verbreiten würde und auf der anderen Seite auch diese ethischen Werte, die heute hochgehalten werden, gänzlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Muss man ganz offen sagen, ja. Aber ich finde, darüber zu diskutieren sollte man mindestens. Also offenbar ist es ja so, dass es, wenn man sich diese Konstellation anschaut, die Verbände nicht unbedingt ein Interesse daran haben, Doping radikal zu verfolgen. Sondern wenn ich jetzt als deutscher Sportverband in meinen Reihen Doping konsequent verfolge, dann habe ich wahrscheinlich im internationalen Wettbewerb mit meinen Athleten das Nachsehen. Das muss man einfach so sehen. Ja. Also ich bin Anhänger dafür. Also ich kann ganz offen für mich sprechen. Ich würde niemals dopen. Ja. Aber man darf die Augen natürlich auch nicht von der Realität verschließen, weil es ist einfach mal so, dass da diese Anreizwirkung sehr stark ausfällt.
Also ich bin fassungslos, ehrlicherweise, muss ich einfach sagen. Allein das zu thematisieren, das ist eine fernab jeglicher Realität des Sports geführte Diskussion von Menschen, muss ich leider sagen, also nicht uns dreien jetzt, aber das über das Maß hinaus, was ja in der Öffentlichkeit passiert, bei der ich so viel Unkenntnis, tut mir leid, feststelle und einfach nur erschüttert bin. Denn ich betone noch einmal, 30% heißt 70% möglicherweise nicht. Also wo ist dann bitte die Notwendigkeit zu sagen, okay, dann können wir es ja gleich freigeben, da machen wir uns ehrlicher. Das ist unbegreiflich. Ich konstatiere alles, dass der Anreiz zu dopen, der Anreiz zu manipulieren aufgrund der ökonomischen Gegebenheiten in vielen Sportarten in einer freien Gesellschaft, in der, wie Frau Pawlenka ja auch zu Recht gesagt hat, in anderen Bereichen der Gesellschaft wie Wissenschaft, Kultur, Musik etc., die Leute auch gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Da behaupten wir jetzt also im Sport, müssen wir möglicherweise Voraussetzungen schaffen, die es uns erlauben, beispielsweise wettbewerbsfähig mit anderen Ländern zu sein. Müssen wir den Penisvergleich über den Sport machen, welches Land das Beste und Stärkste auf der Welt ist? Ist das notwendig? Ich sehe da keine Notwendigkeit, dass der deutsche Steuerzahler Doping quasi am Ende unterstützen soll. Darauf liefe es ja am Ende ein Stück weit hinaus, weil wir ja auch von Sportförderung in Deutschland sprechen. Und vielleicht noch am Ende eine Anmerkung zu der Gesamtdebatte, die wir hier führen. Wir vergessen nach wie vor, was es für den Einzelnen bedeutet, an langzeitigen Schäden. Und selbst wenn es am Ende in den Bereich sogar des jugendlichen Dopings rüberschwappt, denn wer will mir bitte erzählen, dass einer erst mit dem 18. Geburtstag anfängt zu dopen und vorher tut er das nicht. Was alles dahinter steckt, das wird aus meiner Sicht überhaupt nicht beleuchtet bei einer Debatte, die fernab der Realitäten des Hochleistungssports stattfindet. Überall in der Gesellschaft, überall wo wir sind, glauben wir tatsächlich, und das sehen wir doch, was gerade passiert, gucken sich an, wie die Tech-Giganten aus den USA behaupten, jeder hat das Recht auf freie Meinung, auf freie Rede. Das hört sich ja alles ganz wunderbar und schön an. Wir sehen doch, was passiert, wenn man eine regelbasierte Welt abschafft. Wir sehen doch, was passiert. Warum versuchen wir es jetzt auch noch beim Sport? Und stellen die Frage überhaupt, das ist mir unbegreiflich. Also da bin ich wirklich vielleicht erzkonservativ und furchtbar verstaubt, aber das begreife ich einfach nicht.
Macht jetzt Trump nach der politischen Regelordnung auch die sportliche Regelordnung kaputt?
Macht er doch gerade. Indem man zum Beispiel Transgender und intersexuelle Athleten, wird nicht passieren, hält er nicht durch, nehme ich mal an, ja. Oder vielleicht ja doch bei ihm, nicht in die USA reinlässt. Ja. Sie sehen doch, was da passiert.
Ja. Das nehmen wir als Schlusswort in diesem Forum zum Thema Doping-Spiele von Las Vegas, wie die Enhanced Games den Sport verändern. Mit dabei der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, die Sportphilosophin Claudia Pawlenka und der Sportökonom Frank Daumann. Am Mikrofon war Michael Riesel.